Da stehe ich wieder, ich kann nicht anders. Wozu Israel? Das ist ein sehr wichtiges Thema und ich denke mal, dass mancher von euch vielleicht auch teilweise manchmal ein bisschen genervt ist, schon wieder Israel, was soll das eigentlich? Wir haben doch jetzt schon öfter davon gehört, ist gut jetzt, aber ich glaube, es gibt etwas sehr Wesentliches für uns zu lernen mit diesem Thema Israel und darum geht es heute Morgen nochmal. Ich habe euch etwas mitgebracht. Kennt ihr diese? Ist keine Sonnenbrille. Stellt euch unsere 5 Enkel vor, die sitzen alle auf dem Sofa und haben alle diese schwarze Brille auf. Der Bildschirm ist an, so, und dann sieht man den Dschungel. Und dann kommt der Elefant mit seinem langen Rüssel, sodass die Kinder dann zurückweichen oder ein Schmetterling fliegt und sie greifen danach. Es ist eine 3D-Brille. Und dann gucke ich die Kinder so an und sie sind ganz faszinierend. Und auf einmal Linda, das ist die Kleinste, die war zu dem Zeitpunkt so gut 3 Jahre, nimmt die Brille ab und legt die weg. Und guckt weiter. Ich sage, Linda, jetzt siehst du doch nichts mehr. Das reicht, Oma. Mehr möchte ich nicht sehen. Sie hatte Angst vor diesem langen Rüssel und vor den Affen, die dann vor ihren Augen lang tanzen. Das war bedrohlich für sie und sie konnte das nicht ertragen. Und als ich so über diese Predigt nachdachte, da dachte ich, ja Herr, ich glaube, das ist bei uns Gläubigen auch so. Viele von uns haben die 3D-Brille des Heiligen Geistes wahrscheinlich gar nicht auf und wir empfinden viele Dinge in unserer Zeit als diffus und ja, Jesus kommt wieder, natürlich, wir glauben das, aber warten wir wirklich darauf, kommt er wirklich wieder? Ja, er wird sicher nach Berlin wiederkommen, nee, mit dem Flugplatz, das wird nichts, wo soll er landen? Also kommt er nicht nach Berlin, er wird nach New York wiederkommen. Ach, Israel, kommt er nach Israel? Kommt er überhaupt wieder? Wie ist das, wenn Jesus wiederkommt? All diese Dinge, die die Bibel prophetisch über die letzten Tage sagt, sind für uns sehr diffus. Und ich glaube, uns fehlt so eine 3D-Brille des Heiligen Geistes. Und ich möchte mit euch über einige sehr wichtige Dinge sprechen, die mir immens wichtig sind. Einiges davon könnt ihr in der Zeitung von der ICEJ wiederfinden. Die bekommt ihr dann beim Ausgang, wenn ihr mögt, und könnt das noch etwas konkreter lesen. Wir befinden uns in einer ganz dramatischen Umbruchszeit. Seit 70 Jahren, definitiv für alle Welt sichtbar, ist das Exil des jüdischen Volkes endgültig vorbei. Sie waren 2000 Jahre unterwegs in Europa und weltweit, überall. Diese Zeit ist vorbei. Jürgen Bühler von der Christlichen Botschaft geht sogar so weit zu sagen, es handelt sich hierbei um einen Paradigmenwechsel in der geistlichen Welt. Gott hat ein Kapitel zugeschlagen. Das Kapitel des Exils ist zu Ende. Es gilt jetzt, dieses Volk der Wiederherstellung zu sehen und zu beobachten, wie Gott sie benutzt, die ganze Welt wieder zu erreichen, wie er das immer getan hat. Und wisst ihr, ich glaube, dass wir Gläubige auch so einen Paradigmenwechsel brauchen bezüglich Israel. Sicherlich bezüglich mancher Dinge auch noch. Wir müssen ein ganz neues Denken bekommen. Als ich mich jetzt so vorbereitet habe, habe ich gemerkt, Herr, das ist noch viel konsequenter, das geht noch viel weiter, als ich immer dachte, dass es gehen würde. Du hast noch viel mehr vor. Als wir im Ravensberger Park waren, ich mit dem Licht, das ist hier wirklich eine Katastrophe für mich, weil meine Lampe nicht geht, deshalb gucke ich so ein bisschen, vielleicht kriegst du die noch zum Laufen. Oder habe ich die Batterien womöglich rausgenommen? Guck mal im Korb, Wolfgang. Als wir im Ravensberger Park waren, da hatten wir einen Stand aufgebaut von Israel und da kam ein junger Mann vorbei. Ich hatte ein sehr schönes Gespräch mit ihm und er sagte, ja, das ist ja hier alles ganz toll und wir genießen das hier auch mit Israel, mit dem Gottesdienst. Aber was macht Israel hier auf diesem Gottesdienst? Er verstand es nicht. Und wir haben uns sehr nett darüber unterhalten. Und dann habe ich gedacht, ja, ich glaube, dass so manche Christen das wirklich nicht verstehen. Es ist zum Weinen, aber es ist so. Und deshalb möchte ich mit euch da etwas drüber reden und euch etwas erzählen von John Wesley. Er hat in 1700 gelebt, 1790 ungefähr ist er gestorben. Und er sagte, so viele Prophezeiungen beziehen sich auf das großartige Ereignis der Wiederherstellung Israels, dass es einen wirklich verwundert und überrascht, dass es auch nur einen Christen geben kann, der daran zweifelt. Das hat er 1700 und etwas gesagt. Er hat noch keine der Wiederherstellungsaktionen erlebt. Da gab es noch keinen Staat Israel. Nichts war bis da zu der Zeit geschehen. Aber er kannte seine Bibel und er wusste, wo Gottes Herz tickt. Ein weiser Mann. Und wir sehen das heute. Wir sehen, wie Gott sich entfaltet, wie alles zum Blühen und zum Leuchten kommt. Wir sehen, was sich tut in Israel, welche Wunder dort geschehen. Und wir sehen immer noch nicht das Wunder Gottes, das er da tut. Oder wir sehen es nicht genügend. Wir hören noch mal ein Stückchen aus dem, aus dem Sacharja Kapitel 8. Wolfgang ist dabei und er wird es wieder vorlesen. Wir machen da Teamwork. Und noch etwas, manche Dinge, die ich heute berühre, die streife ich nur sehr kurz. Im Herbst werde ich einen Israel-Grundkurs anbieten und da werden wir mehr im Detail darüber reden. Also habt dann Geduld, noch mehr später zu erfahren oder googeln.
So spricht der Herr Zebaoth. Ich eifere für Zion mit großem Eifer. So spricht der Herr. Ich kehre wieder auf den Zion zurück und will zu Jerusalem wohnen. Dass Jerusalem eine Stadt der Treue heißen soll und der Berg des Herrn Zebaoth ein heiliger Berg. So spricht der Herr Zebaoth. Es erscheint dieses auch unmöglich in den Augen derer, die in dieser Zeit übrig geblieben sind von diesem Volk. Sollte es darum auch unmöglich erscheinen in meinen Augen, spricht der Herr Zebaoth. So spricht der Herr Zebaoth. Siehe, ich will mein Volk erlösen aus dem Lande gegen Aufgang und aus dem Lande gegen Niedergang der Sonne und will sie heimbringen, dass sie in Jerusalem wohnen. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein.
Das hört sich fantastisch an. Das hört sich zu großartig an. Gott sagt, er wird auf den Zion zurückkehren. Tut mir leid, es ist nicht Deutschland. Er ist auch in Deutschland, natürlich. Und wir beten darum, dass Gottes Reich sichtbar wird. Das ist mein größtes Verlangen, was wir eben auch ausgedrückt haben im Lied. Wir möchten, dass Gottes Reich hier sichtbar wird und Gestalt gewinnt und unsere Gesellschaft es sieht und Menschen erleben, dass Gott wirklich lebt. Hier sagt Gott, er wird auch ganz konkret nach Israel zurückkehren, in dieses Land, das 2000 Jahre lang eine Wüste war. Niemand oder kaum jemand wollte dort wohnen. Und er wird in Jerusalem wohnen. Wow, das ist stark. Gott hat eine Adresse auf dieser Erde. Also wenn ihr ihm eine Karte schreiben wollt, dann nach Jerusalem. Manche denken sich vielleicht, das kann nicht sein, das geht nicht, wie soll so etwas gehen? Und da kann ich nur einen Präsidenten zitieren, der gesagt hat, yes, he can. Gott kann das, er kann wirklich zu seinem Wort stehen und was er verheißen hat, das tut er auch. Wir können da ganz fest mit ihm rechnen. Spielt das jüdische Volk also noch eine Rolle heute? Manche Christen sagen, nein, es spielt keine mehr, die Musik spielt jetzt in der Gemeinde. Und dann zitieren Sie diese Bibelverse. Da steht doch in der Bibel, es ist kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Zack, ja, was mache ich denn jetzt damit? Oder hier ist weder Jude noch Grieche. Da steht dann aber auch, da ist nicht Mann und Frau. Ist die Bibel ein Genderbuch? Das wusste ich noch gar nicht. Nein, ist sie nicht. Da ist sehr wohl ein Unterschied zwischen Mann und Frau. Und das ist schön. Und da ist ein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Das ist schön. Aber es gibt eine Stelle, achtet mal jetzt drauf, hier oh, die Striche sind verrutscht. Hier ist kein Unterschied zwischen Juden und Griechen und da geht es um die Errettung. Diese Verse sagen überhaupt nichts über Gleichmacherei aus, sondern sie sagen vor Jesus, was die Errettung betrifft, sind wir alle gleich. Jeder von uns braucht Erlösung. Ich möchte mit euch ein ganz kleines bisschen und sehr schnell anschauen, wie die Urgemeinde war. Die Urgemeinde ohne H, die ganz am Anfang war, wo alles begann, wo Jesus die Jünger gesammelt hat und Menschenmengen ihm nachgefolgt sind, die haben begierig zugehört und sie haben verstanden, wie das Reich Gottes funktioniert und wie es dann gehen soll, wie das ist, wenn Gott auf dieser Welt unter den Menschen ist. Und dann, als Jesus dann weg war mit Pfingsten, das Erlebnis des Heiligen Geistes, Apostelgeschichte 1, Vers 8, werden sie dann zu Missionaren und sie predigen das Evangelium in Judäa, Samaria und bis an die Enden der Erde. Ich sag euch, das war eine dynamische Gemeinde und das ist mein Vorbild auch für uns hier. Ich möchte, dass es so wieder wird, denn Gott hat sich doch nicht verändert. Was ist denn passiert, dass sich das Ganze so verändert hat? Schaut euch mal an, wie diese Urgemeinde gleich am Anfang effektiv war. Dieses Hellblaue ums komplette Mittelmeer herum haben sie mit dem Evangelium erreicht und an den dunkelblauen Punkten wurden Gemeinden gegründet. In den ersten 100 Jahren schon war so viel los. Am Ende der ersten 100 Jahre war die Hälfte, so schätzt man, von Jerusalem gläubig an Jesus, an Jeschua, den Messias. Die Hälfte von Jerusalem. Man sagt, dass die Gemeinde in Ephesus 60.000 Mitglieder hatte. Von Antiochia sagt man 100.000. Das war eine Hauskirchenbewegung, die war klein, die war sehr wendig, konnte sich schnell bewegen in alle möglichen Richtungen. Und Gott hat diese Gemeinde bestätigt mit Zeichen und Wundern. Es war gigantisch. Reinhard Bonnke hat ja vom Mähdrescher Gottes gesprochen. Ich denke, das waren damals auch Mähdrescher Gottes. Und sie haben so viel erreicht für das Evangelium, es wirklich in einem atemberaubenden Tempo weitergebracht. Diese Gemeinde, das Kennzeichen dieser Gemeinde war, dass sie Juden und Heiden waren, die zusammen waren und Jesus nachfolgten. Keine christliche Gemeinde, es war eine jüdisch-messianische Gemeinde. Bis 300 nach Christus hat diese messianische Gemeinde die jüdischen Feste gefeiert, Pessach gefeiert und all die anderen Feste auch. Aber Satan wusste, wenn ich das Ding nicht zum Stoppen kriege, dann sind seine Tage schon wirklich bald vorbei. Denn die Gemeinde war rasant unterwegs, rasant. Ein Feuer brannte in ihren Herzen, das ich mir für uns auch wieder wünsche, dass es genauso brennt. Hier seht ihr Ephesus, dieses Amphitheater, wie riesig diese Stadt Ephesus war und was dort damals geschah. Was war denn Gottes Plan? Was sagt Paulus? Lass uns mal so ein paar Sachen nur darüber holen. Wolfgang?
Also seid ihr nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes, dass die aus den Nationen Miterben seien und Miteinverleibte und Mitteilhaber seiner Verheißung in Christus Jesu durch das Evangelium. Wenn aber einige der Zweige ausgebrochen worden sind und du, der du ein wilder Ölbaum warst, unter sie eingepfropft und der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaumes mitteilhaftig geworden bist.
Ja, das hört jetzt mitten im Satz auf. Mir kommt es auch nur um dieses Mit an. Spüren wir etwas von dem Eifer, den Paulus hat? Er will der Gemeinde, den gläubigen Heiden und den Juden, die an Jesus glauben, er will ihnen sagen, ihr gehört zusammen, ihr seid mit, ihr seid der eine neue Mensch, mit euch soll es zusammengehen. An dieser Stelle sogar geht Paulus sogar so weit, dass er den Heiden sagt, ihr habt das Bürgerrecht Israels. In der englischen Bibel steht, ihr gehört zum Commonwealth of Israel. Das ist eine politische Aussage. Also seht das Ganze nicht nur geistlich, es hat auch richtig praktisch mit beiden Füßen auf dieser Erde etwas zu tun. Es sagt, ihr gehört zu diesem Volk dazu. Oder der andere Vers, ihr seid nahe geworden. Gerfried hatte diesen Vers auch schon erwähnt. Ihr seht, dass nahe hier groß geschrieben ist. Eigentlich müsste es, wenn man nahe wohin kommt, dann doch klein geschrieben sein. Nahe auf Hebräisch heißt meine Verwandten. Eigentlich müsste hier richtig übersetzt stehen, ihr seid Verwandte des jüdischen Volkes geworden. Da ist eine Beziehung, die könnt ihr auch gar nicht trennen. Als ob Paulus damals schon geahnt hatte, was in der Kirche passieren würde. Hier sehen wir aus der Zeit von damals Tonscherben, die kann man im Israel-Museum angucken. Hier sieht man es etwas deutlicher. Die Einheit von Juden und Heiden dokumentiert in diesem Symbol, das ein ganz altes, antikes Symbol ist. Paulus zum Beispiel hat den Römerbrief geschrieben. Ich würde sagen, man kann so sagen, es ist der wichtigste Brief im Neuen Testament. Würden wir sicher alle bekräftigen. Und mittendrin im Römerbrief, Kapitel 9 bis 11, drei lange Kapitel, schreibt er vom Verhältnis der Heiden zu den Juden. Als ob Paulus etwas geahnt hatte. Mitten im Römerbrief, in diesem wichtigen Brief. Es ist ein wichtiges Thema und trotzdem ist das Thema Israel bei den Christen bis an den Rand des Denkens gedrängt worden. Und ich habe das Empfinden, dass Gott da etwas vorkramt, was verschüttet schien und was er jetzt wieder in den Fokus rückt in der christlichen Welt. Das Zentrum des Römerbriefes 9 bis 11 und das Zentrum des Heilsplanes Gottes ist Israel. Dadurch ist alles zu uns gekommen. Hört mal zu, was Paulus sagt, wie er diese drei Kapitel einläutet. Es ist nach der Kreuzigung gewesen, nach dem Moment, wo sich Juden von Jesus abgewendet haben, wo die Kirche sagt, ja, sie haben den Messias gekreuzigt. Zu diesem Zeitpunkt schreibt er den Brief.
Ich sage die Wahrheit in Christus und ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Ich wünschte nämlich, selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, welche Israeliten sind, denen die Kindschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen gehören. Ihnen gehören auch die Väter an. Und von ihnen stammt dem Fleische nach Christus, der da ist über alle, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Amen.
Paulus sagt, ich lüge nicht, ich sage die Wahrheit. Wie bitte? Paulus, von dir erwarte ich doch wirklich, dass du das nicht betonen musst, dass du sowieso die Wahrheit sagst. Dreimal erwähnt er das. Daran sehen wir, wie wichtig es ihm ist, dass wir aufpassen auf das, was er jetzt zu sagen hat. Er sagt, das ist absolut wichtig, ihr lieben Heiden, dass ihr das wisst, was da die Sache ist. Und er spricht die ganze Zeit im Präsens, im Jetzt. Ihnen gehören die Kindschaft, die Herrlichkeit, die Bündnisse, die Tora. Sie heißen Israeliten, sie sind nicht die Juden. Sie heißen Israeliten, das ist eine Respektsbezeichnung. Ihnen gehört der Gottesdienst, die Verheißung, alles gehört ihnen. Das ist nicht vorbei. Gott hat sein Volk niemals verstoßen. Einmal stellt Paulus die Frage, hat Gott Israel verstoßen? Und dann, als ob er es schreien wollte durch die Äonen. Ich höre es fast heute noch, dieses leidenschaftliche Nein. Wie könnte er denn sein Volk verstoßen? Wisst ihr, Satan versucht gerade diesen Punkt so gerne uns madig zu machen, damit wir an der Güte Gottes zweifeln. Denn wenn Gott sein Volk verstoßen hat, ja, welche Gewissheit hast du denn und ich dann? Keine. Deshalb, wenn Gott erwählt, dann lässt er uns nicht los, dann geht er uns nach. Der Römerbrief geht weiter, ihr müsst es zu Hause mal in Ruhe lesen. Ich will das jetzt mit dem Ölbaum überschlagen, weil meine Zeit mir mal wieder wegrennt. Hier sind wir eingefropft, wir Heiden, also das ist jetzt keine Abqualifizierung, sondern Heiden sind einfach nicht Juden. Wir Heiden sind eingefropft in den jüdischen Bund, den Gott mit dem Volk und mit Abraham geschlossen hat. Wir sind kein neuer Baum. Und das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Paulus hat es in der Geschichte mit dem wilden Ölzweig deutlich gemacht. Und er sagt auch, ihr seid wilde Zweige. Kein Gärtner auf dieser Welt, fragt mal Andreas Buhr, würde einen wilden Zweig in einen edlen Baum einpflanzen. Was macht das denn für Sinn? Damit wird deutlich, wir sind in den edlen Baum eingefropft. Und das ist etwas, was die Kirche leider Gottes nicht richtig verstanden hat. Ich will euch dieses Beispiel hier zeigen. In Israel gibt es das Rote Kreuz gibt es in Israel nicht. In Israel gibt es nur den roten Davidstern. Weil das Kreuz in Israel verpönt ist nach allen Regeln der Kunst. Sogar am Anfang der Staatsgründung hat man in der Mathematik nicht mal das Pluszeichen genommen. Man hat Kreuze vermieden, wo es nur ging. Wieso ist es dazu gekommen? Warum ist das Kreuz in Israel so verpönt? Die Tragik der Kirche. 2000 Jahre lang wurden die Juden verfolgt im Namen Jesus. 2000 Jahre. Wo sie auch waren. In Spanien, Frankreich, England, Deutschland, Polen, überall, wo die Juden waren, wurden sie verfolgt in diesem Namen Jesus. Große Kirchenleute der damaligen Zeit haben aufgerufen gegen die Juden und haben dafür richtig Initiative ergriffen, die Juden von den Heiden, von der christlichen Kirche, die dann entstand, zu trennen. Man hat dann das Konzil von Nicea gehabt, 325 nach Christus, wo diese Trennung besiegelt wurde. Es wurden keine jüdischen Feste mehr gefeiert, sondern christliche Feste, die mit heidnischem Brauchtum oft verbunden wurden. So war dann die Einleitung der neuen Kirche. Und diese Kirchenväter haben gesagt, das ist die Ersatztheologie, die damals entstanden ist, die Kirche, Gott hat Israel verstoßen und die Kirche jetzt an ihre Stelle gesetzt. Wir sind das geistliche Israel des neuen Bundes. Eine der übelsten Irrlehren überhaupt, weil sie Gott schlecht macht, weil sie Gottes Güte in Frage stellt. In Sacharja 2 wird schon erwähnt, dass die Juden vertrieben werden in die vier Winde. Aber man könnte auch übersetzen, sie sind in alle Welt vertrieben worden wie die vier Winde. Denn wohin die Juden auch gekommen sind, überall auf unserer Welt, überall haben sie sich integriert, sind zum großen Segen geworden für Gemeinschaften, für die Gesellschaft. Denkt an die jüdischen Musiker, Literatur, Medizin. Überall, wo die Juden waren, sind sie ein immenser Segen gewesen für die Gesellschaft. Gott hat also das Exil benutzt, kann man sagen, um die ganze Welt zu segnen. Kaiser Konstantin hat dann diesen Bruch richtig vollzogen mit der Kirche. Er war derjenige, der gesagt hat, es gibt keine Hauskirchen mehr. Er hat das sofort verboten, strikt. Er war derjenige, der die erste Basilika gebaut hat. Vorbild war der römische Thronsaal mit dem Klerus vorne und dem Bischof. So sollte es dann sein. Er war derjenige, der diese lebendige, dynamische Hauskirchenbewegung umgewandelt hat in eine Institution. Jetzt wurde die Kirche zu einem Gebäude, zu einer Institution und die Leute zu Zuschauern. Das, wie es angefangen hat, diese wendige, schnelle, dynamische Hauskirchenbewegung, war damit abgebrochen, kann man sagen. Und die Kirche hat einen zweiten Baum gebaut, den Baum der Kirche. Das überspringe ich jetzt mal. Dieser Hass, da will ich noch einmal zurück, entschuldigt, ist egal, das lesen wir gleich. Nach dieser Entscheidung von Konstantin kam das lange dunkle Mittelalter. Ich brauche euch nichts erzählen. Von Pogromen habe ich auch schon erwähnt, dass die Juden überall vertrieben wurden. Dann kam die Inquisition, die Kreuzzüge. Überall wurden sie immer wieder im Namen Jesus verfolgt. Dann die schreckliche Kunst aus dem Mittelalter, Ekklesia und Synagoga, kann ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Die Judensau, habt ihr vielleicht schon mal von gehört, heutzutage noch zu sehen an diversen Kirchen, unter anderem in der Marienkirche in Lemgo könnt ihr das Bestaunen, dieses schreckliche Ding. Dann kam zur Krönung der Holocaust. Für das jüdische Volk ist der Holocaust auch eine Sache der Christen gewesen. Denn am Anfang hat Hitler sich sogar auf Jesus, auf die Bibel berufen. Und er hat sich sehr stark auf Martin Luther berufen und gesagt, wir führen nur aus, was Martin Luther gesagt hat. Auch damals im Holocaust ist Deutschland massiv tätig geworden, einen Hass gegen Israel in die arabische Welt zu exportieren. Ich weiß nicht, wer von euch Radiozesen kennt. Da hat man Radios verschenkt in den Orient, wo Propaganda gegen Israel und die Juden gesendet, Israel nicht, gab es ja noch nicht, gegen die Juden gesendet wurde, um zu legitimieren, dass man sie umbringt. Also der Hass in diesen Ländern ist auch noch unsere Saat. Wolfgang, liest du mal bitte.
Aus Psalm 83. Gott, schweige nicht, sieh nicht untätig zu. Höre doch, wie deine Feinde rebellieren. Alle, die dich hassen, sind stolz und siegessicher. Sie planen einen heimtückischen Anschlag auf dein Volk. Sie halten Kriegsrat gegen jene, die du bisher beschützt hast. Kommt, sagen sie, wir wollen dieses Volk ausrotten. Namen Israel soll niemand mehr kennen. Darin sind sie sich völlig einig. Alle haben sich gegen dich verschworen.
Wenn ihr in der Bibel weiterliest, da werden dann die ganzen Völker aufgezählt. Lest es ruhig mal weiter. Ich möchte einen Sprung in die Neuzeit machen hier, das überspringe ich auch, Bilder aus unseren Tagen aus Deutschland. Hier Juden raus, ein Rabbiner steht davor, hier auch Hakenkreuz. Die antisemitischen Vorfälle in Europa und in Deutschland haben gigantisch zugenommen. Wir erfahren ja kaum noch etwas. Oder hier, wir hassen Israel. Das geschieht auf unseren Straßen. Und ich bin manchmal richtig verzweifelt und ich rauf mir die Haare und sage mir, Herr, was machen wir denn jetzt anders als unsere Eltern und Großeltern? Wiederholen wir denn jetzt nicht das Ganze wieder? Wir schweigen wieder? Wir wissen ja, wir waren ja nicht dabei. Oder hier, dass Menschen in bestimmten Stadtteilen, in deutschen Städten, Juden nicht mehr mit Kippa auf die Straße gehen dürfen. Ist das mein Deutschland? Ist das das Deutschland, wo Gott nichts lieber tut als Erweckung hinbringen? Muss da nicht etwas passieren vorher? Dass wir merken, oh, so geht es nicht weiter. Wir müssen beten. Wir müssen beten wie nie zuvor. Wir müssen verstehen. Wir müssen unsere geistliche 3D-Brille aufsetzen. Und wir müssen diesen Konflikt verstehen, der da passiert. Denn eigentlich ist das Ganze ein geistlicher Kampf. Satan hat einen Kampf, einen Krieg mit Gott. Und Israel und die Gemeinde Jesu, das sind diejenigen, gegen die er äußerlich so richtig aufstehen, weil man die greifen kann. Die Jünger haben Jesus gefragt, Jesus, wann kommst du wieder? Wolfgang, liest du das bitte mal?
Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt?
Ich gehe da jetzt schneller, weil die Zeit, das ist verrückt. Das Evangelium soll gepredigt werden bis an die Enden der Erde, hat Jesus gesagt. Dann wird das Ende kommen. Und ich denke mal, wir sind uns einig, auch Wycliffe hat mal gesagt, 2020, 2023 haben sie die wichtigsten Übersetzungen der Bibel getätigt. Durch das Internet ist das Evangelium wirklich an die Enden der Erde gegangen. Aber da gibt es noch eine zweite Vorbedingung vor dem Kommen Jesu. Und das ist, wo Jesus über Jerusalem weint. Mir kommt es hier nur auf den letzten Absatz an, Wolfgang. Liest du den bitte mal?
Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht. Gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn.
Dieser letzte Satz. Jesus sagt zu seinem Volk, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis ihr das sagt, gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Und irgendwann mal bei meinem Hebräisch-Reden wurde mir deutlich, dieses gelobt sei oder gesegnet sei, das ist der typische hebräische offizielle Willkommensgruß. Jesus sagt hier eigentlich nichts anderes, ich komme, wenn ihr Juden mich einladet. Und jetzt versteht man auch Satans Taktik durch die ganzen 2000 Jahre, dass er Jesus immer so schlecht gemacht hat bei dem jüdischen Volk, damit sie ihn bloß nicht einladen. Denn wenn der Name Jesus genannt wird, indem man 2000 Jahre verfolgt wurde, na, das kann ja nicht der jüdische Messias sein. Never. Und deshalb braucht es uns, braucht es eine liebende Gemeinde, die mit dieser Brille zu den Juden kommt und sagt, ja, euer Gott ist König und er lebt, er ist nicht tot. Er lebt und er liebt euch. Also Satans Ziel sind zwei Ziele. Damit das jüdische Volk den Messias nicht einladen kann, muss er einfach Jesus weiter schlecht machen vor ihnen, Christen finden, die Dinge tun, die gegen Israel gerichtet sind. Und dieser Boykott ist eine Sache der Kirche gegen Israel. Und das Zweite ist, er muss das Volk komplett vernichten. Wer soll Jesus einladen, wenn die Atombombe Israel vernichtet hat? Wir sehen also, das sind reelle Dinge, aber sehr überschaubar eigentlich von der Menge, was wir beachten müssen. Satan hat immer schon versucht, dieses Volk zu vernichten. Überall in der Bibel lesen wir davon, ich erwähne das jetzt nur ein bisschen. Die Welt, die gegen Israel gerichtet und eingestellt ist, führt einen Kampf mit dem Gott Israels. Das müssen wir wissen, Geschwister. Es fällt mir nicht ganz leicht, euch das zu sagen, aber ich möchte das sagen, was Gott mir gezeigt hat, was ich meine, erkannt zu haben, und ihr müsst es für euch selber prüfen. Stellt euch mal vor, während auf dem alten, auserwählten Volk Gottes ein Schlaf liegt, geschieht ein geheimnisvolles, souveränen Handeln Gottes, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, wird von Gott erschaffen. Die Braut, die Gemeinde. Erst wenn Eva vollkommen ist, darf Adam erwachen und erkennen, das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Versteht ihr diese Geschichte? Auf Israel und die Gemeinde übertragen. Gott hat einen Schlaf auf sein Volk gelegt, damit das Evangelium zu den Heiden geht. Und die Aufgabe der Heiden ist es, das Evangelium zurückzubringen zum jüdischen Volk. Aber die Eva hat gar kein Interesse an diesem Adam. Die will gar nicht. Aber Gott braucht die Gemeinde. Das ist unsere Aufgabe, dass wir diesen Auftrag erkennen. Die Aufgaben der Gemeinde ist einmal, ich lese jetzt die Verse nicht alle, wir sollen Israel trösten. Und Gott spricht hier in Jesaja zu der neutestamentlichen Gemeinde, hört mal auf die Grammatik. So spricht euer Gott, tröstet mein Volk. Also, Gott spricht, euer Gott tröstet mein Volk. Merkt ihr, hier sind drei Parteien. Gott spricht zur Gemeinde Jesu. Tröstet mein Volk. Ja, wir müssen mal Israel richtig sagen, wo es lang geht und wie sie sich verhalten sollen und überhaupt. Hier ist von Trost die Rede. Wir sollen Israel eifersüchtig machen. Geschwister, bei dem Vers zittern mir richtig die Knie. Und ich sage, Jesus, wie soll das gehen? Wie soll das denn gehen? Eine Gemeinde, eine Kirche, die 2000 Jahre dein Volk verfolgt hat in deinem Namen, wie sollen wir sie denn eifersüchtig machen jetzt in diesem Namen? Das bedarf eines wirklichen Wunders. Und wir erleben das, Wolfgang und ich, wenn wir in Israel sind, wie dankbar sie sind für Christen, die ihren Gott lieben, die wirklich Jesus im Herzen tragen und sie lieben. Denn sie sehen Jesus in unseren Augen, in unseren Handlungen, in dem, was wir tun und sagen. Also die Gemeinde hat den Auftrag, Israel eifersüchtig zu machen. Die Gemeinde soll zu Zion predigen. Wolfgang, liest du mal bitte.
Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen und die da sagen zu Zion, dein Gott ist König.
Auch hier wieder drei Parteien, die Gemeinde, die zu Zion sagt, dein Gott ist König. als am Bielefelder Bahnhof das Mahnmal eingeweiht wurde und Carla Rawe, eine Holocaust-Überlebende, erzählte, dass ihre Oma im Güterzug zu ihr gesagt hat, Carla, unser alter Gott ist tot. Da hat Gott richtig geschrien, gerufen in meinem Herzen und hat gesagt, sag meinem Volk, dass ich lebe. Viele Holocaust-Überlebende haben ihren Glauben wirklich nicht verloren, aber sie sind so desillusioniert, dass sie es nicht mehr schaffen. Und sie brauchen Menschen, die sie an der Hand greifen, die sie ermutigen. Wir sollen nicht Zion Gericht predigen oder ihnen sagen, wo es lang geht. Wir sollen sie aufbauen, wir sollen sie ermutigen. Liebliche Füße sollen es sein, die Freudenboten sind. Wir sollen dem Volk den Weg bereiten, die Steine wegräumen, hier es sogar von einem Zeichen hochheben. Das ist sowas wie eine Fahne. Richtig deutlich zeigen, wir stehen zu euch. Und wenn immer wir Aktionen machen mit der Israel-Fahne oder auch im Ravensberger Park, dann schicke ich das per E-Mail, per Internet nach Israel und zeige ihnen, schaut, wir Christen, wir stehen an eurer Seite, wir stehen für euch ein und wir beten für euch. Wir sollen, Gott ringt richtig hier, er sagt, macht Bahn, räumt die Steine weg, richtet ein Zeichen auf, lasst es alle Völker um euch herum sehen. Der Herr lässt es wieder hören bis an die Enden der Erde. Saget der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt. Wow! Das ist die Zeit, in der wir heute leben. Nicht mehr dieses Exil, dieses Bedrückte, dieses Rennen zum Schutz von rechts nach links, sondern wir sind in der Zeit, wo Gott etwas wiederhergestellt hat. Und ich glaube, das gilt auch der Gemeinde. Er will nicht nur Israel wiederherstellen, sondern er will auch die Gemeinde wiederherstellen und will uns wieder zusammenbringen. Und ich glaube, dann erleben wir dieselben Dinge wie in der Urgemeinde. Da bin ich sehr sicher. Die Gemeinde soll für Israel beten, hatte ich gerade vergessen, den wichtigsten Punkt. Seit einigen Jahren gibt es auf der Altstadtmauer in Jerusalem ein holländisches Ehepaar, die jeden Tag auf der Mauer sind und für Israel die Wahrheiten Gottes proklamieren und beten. Und Touristengruppen oder einzelne Leute kommen dazu und beten mit ihnen gemeinsam. Da stellen sich einem die Haare, das kann ich euch sagen, wenn ihr dabei seid, wenn ihr das erlebt. Wenn die Luft ist zum Schneiden, man merkt wie, ich kann es nicht beschreiben, ihr müsst das selber erleben. Dieser Psalm, Wolfgang, liest du ihn bitte nochmal?
Der Herr erlöst seine Gefangenen, es ist nämlich ein Wallfahrtslied. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund... Dann wird man sagen, unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan. Das sind wir fröhlich. Amen.
Lest den Psalm nochmal zu Hause und achtet mal auf die Grammatik. Hier ist die Heidengemeinde, unser Auftrag. Wir sagen zu Zion, der Herr hat Großes an euch getan. Mensch, guckt euch doch mal um, schaut doch mal, wie eure Wüste grün wird. Schaut doch mal, wie eure Städte alle aufgebaut sind. Der Herr hat Großes an euch getan. Echt? Stimmt. Der Herr hat Großes an uns getan. Wisst ihr, Gott hat sich an uns gebunden. Wir sind seine Arme, seine Beine, seine Füße. Ich weiß auch nicht, warum er das Risiko eingegangen ist. Eine Frage für den Himmel. Aber er ist dieses Risiko eingegangen. Und er hat sich vorgenommen, ich werde es nur mit meiner Gemeinde tun. Jesus wird wiederkommen, wenn das jüdische Volk ihn einlädt. Wenn sie sagen, Jeschua, du bist unser Messias, wir heißen dich herzlich willkommen. Dann wird er wiederkommen. Und ich möchte das eigentlich noch erleben. Und Martha möchte das auch erleben. Geschwister, denkt daran, an diese 3D-Brille. Habt mal das ganze Bild jetzt vor Augen. Die Kraft der Urgemeinde, die Trennung, die passiert ist, die Kraftlosigkeit der Kirche. Das, was dann alles passiert ist, im Namen Jesus an Vernichtung. Und jetzt ein Zeitalter der Wiederherstellung. Das ist das, was wir erleben. Wir können es uns nicht mehr leisten, als Gemeinde Jesu Israel zu ignorieren. Das geht nicht mehr. Wir brauchen diese Sicht Gottes auf unserem Herzen. Nicht meine. Jeder muss mit Gott selber reden. Gott wird jedem von uns ganz persönlich eine Offenbarung geben. Darüber bin ich sehr sicher. Die 2000 Jahre Abstellgleis, Exil für das jüdische Volk sind vorbei. Wir leben in einem neuen Zeitalter, ein neues Paradigma, wo Gott gesagt hat, ich werde jetzt den Rest, der letzte Akt der Weltgeschichte, den werde ich jetzt einläuten mit meinem Volk. Und wir spielen dabei eine ganz große Rolle als Gemeinde Jesu. Gott arbeitet leidenschaftlich an der Errettung der Nationen. Das sehen wir bei den Türken in der islamischen Welt. Das ist Gottes Herz. Er möchte die Welt erreichen. Man stellt mir schon das Licht ab. Den Rest habe ich im Kopf. Und wir wollen Mitarbeiter sein, wir wollen mit dabei sein und Gottes Herz berühren. Geschwister, ich möchte zum Schluss mit uns beten. Und für zwei Sachen, die sind mir sehr wichtig, als ich das so vorbereitet habe. Die eine Sache ist dieses, Herr, mach uns wach. Gib uns ein geistliches Verständnis für die Zeit, in der wir leben. Und die zweite Sache, weil es hier so um Wiederherstellung geht, da möchte ich für diejenigen von uns beten, die sich auf einem Abstellgleis fühlen, die einfach nicht wissen, Herr, warum? Wozu? Warum bin ich so lange an die Seite gestellt, die keine Hoffnung mehr haben, die sich allein und vergessen gelassen fühlen von Gott? Für die möchte ich dann noch beten. Um genauso eine Wiederherstellung, wie Gott es bei seinem Volk tut. Denn er ist ein Gott der Wiederherstellung. Auch wenn wir manchmal Umwege gehen, vielleicht auch selbstverschuldete Umwege, Gott ist ein Gott der Wiederherstellung und der neuen Chance. Vielleicht stehen wir dazu auf. Vater, du bist ein unglaublicher Gott. Du bist so groß, so gigantisch groß, Herr, und dein Wort ist so sehr die Wahrheit und mittendrin in dem, was du tust. Und du öffnest uns die Augen. Vater, ich danke dir so dafür. Ich danke dir, dass du uns mit hineinnimmst, dass du ringst um uns und dass es dir wichtig ist, dass das christliche Zentrum Bielefeld die Verwandtschaft erkennt zum jüdischen Volk, dass wir eins werden mit dem jüdischen Volk und dass wir ein Segen sein können und werden können wie noch nie zuvor. Jesus, wir wünschen uns, dass dieses Volk dich einlädt, denn wir selber wollen dich auch einladen und zusammen mit deinem Volk auf dich warten. Deshalb, Herr, hilf uns an deinem Herzen zu sein, deinen Herzschlag zu hören und zu sehen, was du der Gemeinde zu sagen hast. Jesus, und du siehst auch diejenigen unter uns, die sich wie diese Totengebeine fühlen, die auf einem Abstellgleis stehen oder liegen, die vielleicht gedanklich ja, richtig in die Irre laufen und nicht wissen und dich nicht verstehen, die Situation nicht verstehen, keine Hoffnung haben, keine Perspektive haben und nicht wissen, wo es lang geht. Mein Gott, wir wissen, dass du ein Gott der Wiederherstellung bist. Herr, da sind kostbare Leute unter uns, die wunderbare Mitarbeiter sein möchten und sollten in deinem Reich, die aber auf dem Abstellgleis stehen. Herr, und wir bitten dich, dass du sie zurückholst auf das Hauptgleis, dass du sie neu hineinführst in ihre Berufung, dass du ihnen neu zeigst, dass sie wichtig sind vor dir, dass du sie brauchst in diesem Reich Gottes, in diesem Plan, den du hast mit dieser Welt. Herr, ich komme, stehe auf gegen jede Hoffnungslosigkeit, gegen jede Resignation, gegen alle Depression und alles, was die Menschen runterziehen will und von dem abhalten will, was du vorhast. Du hast ein neues Zeitalter vor, Herr. Du möchtest, dass das Reich Gottes sichtbar wird auf unserer Welt. Und dazu brauchst du jeden von uns. im Namen Jesus.